Tax on Air, die Transfer Pricing Edition des WTS Podcasts.
Herzlich willkommen zu Transfer Pricing auf den Punkt mit Professor Dr. Axel Nientimp und mir, Andreas Riedel, heute zum Thema Aus Alt macht neu, Inbound Darlehen nach dem Wachstumschancengesetz. Servus Axel.
Hallo Andreas.
Und dazu möchte ich direkt begrüßen Melanie Apun-Schneider, unsere ausgewiesene Expertin für Finanzierungstransaktionen, die uns heute einmal erklären soll, wie das denn alles geht jetzt mit dem Wachstumschancengesetz. Hallo Melanie.
Hallo zusammen.
Ja. Bevor wir da reinspringen, und das sind ja Fragen, mit denen sich jeder Verrechnungspreispraktiker im Moment beschäftigen muss, der inbound Finanzierungstransaktionen in Deutschland hat und die sich eine Meinung bilden darf, wie er denn ab 2024 mit diesen umgeht. Axel, vielleicht magst du uns einmal abholen. Wo kommt denn der Titel her, Aus Alt macht neu? Also dieses Wachstumschancengesetz, vielleicht für alle, für uns nochmal zum Mitlachen. Wie lange hat es denn gedauert, bis wir denn jetzt zu dieser Regelung gekommen sind? Und ja, war das schön?
Natürlich, das ist immer schön, wenn man solche, ich sag mal, Regelungssetzungsprozesse verfolgt. Ja, da sind halt lustige Themen, die man im Podcast besprechen kann, die einem auch haften bleiben, dass das doch vielleicht gar nicht immer alles so geradlinig erfolgt und dass der geheime Plan des Gesetzgebers manchmal gar nicht so offenkundig ist, was er da eigentlich treibt. Ja, ich meine, im Prinzip gibt's das ja schon seit Jahrzehnten. Oder, ich sag mal, die Angst des Fiskus, dass durch Finanzierungsbestrebungen, ich sag mal, Steuersubstrat in Länder geroutet wird, wo das nicht so schön ist für den jeweiligen Fiskus, weil er nämlich nur den Zinsaufwand in seinem Land hat. Also, das kann ja eben auch relativ schnell gehen. Man muss halt nur einen Vertrag ändern. Auf einmal hat man ein Darlehen im Inland mit hohen Zinsen und der Gewinn ist nicht mehr hier, sondern woanders, nämlich beim Darlehensgeber. Wenn der dann auch noch schön besteuert wird, dann kann das für eine multinationale Unternehmensgruppe natürlich schon attraktiv sein. So, das Problem gibt's, wie gesagt, schon immer. Die Regelungsmechanismen sind ja vielfältig, die wir da uns überlegt haben. Die Grundidee, ich sag mal, aus gesetzgeberischer Sicht, die wir jetzt in dem neuen Paragraphen 1 Absatz 3 D und E haben, die waren ja schon wortgleich formuliert. Ich glaube, 2019 war das im ersten Referentenentwurf zum Art Umsetzungsgesetz. Und dann Gesetzgebung sozusagen wunderschön. Dann ging das ja so ein bisschen hin und her. Art hat Umsetzungsgesetz, dann gab es das Folgegesetz, in dem das dann hinterher sozusagen alles hineingegangen ist, das Abzugsteuerentlastungsmodernisierungsgesetz, ja, da waren dann ja die Regelungen zu den ganzen Änderungen im 1 EG drin, da sollte das auch rein, das ist dann gescheitert. Und das war genau diese Formulierung, die wir jetzt hier sehen, mit ein paar kleinen Ausnahmen drin, also es war noch zwischendurch mal ein explizites Treaty Override da rein formuliert, das ist dann zwischendurch auch weggefallen, so wie es auch hier in unserer neuen gesetzlichen Regelung weggefallen ist. Und die grundsätzlichen Ideen sehen wir ja eigentlich auch in den schon vorhandenen Verwaltungsgrundsätzen Verrechnungspreise 2023. Also das ist ja das, was sozusagen jetzt hier der Gesetzgeber da reingeschrieben hat, im ASDG vom Grunde her auch angelegt. Also das kam ja jetzt sozusagen in unserem neuen Gesetz, in unserem Wachstumschancengesetz rein, nachdem der Bundesrat gesagt hat, deine Zinshöhenschranke, die du da so dir überlegt hast, die gefällt uns nicht so gut, lass uns doch als Kompromiss das nehmen, was wir im Jahre 2019 schon mal angefangen haben zu planen, und so ist es passiert. Also das ist so der Weg der Irrungen und Wirrungen, wie dann der Text am Ende des Tages hier ins Gesetz gekommen ist.
Ich glaube, man muss auch gar nicht mehr viel dazu sagen, wie oft dieses Wachstumschancengesetz dann vor der Abstimmung stand und dann doch nicht. Und Bundestag und Bundesrat, am 22.03. war es jetzt soweit. Und es ist durch den Bundesrat gegangen, entsprechend gültig ab 2024 die Regelung. Du hast es angesprochen, Axel, es hat genau diese zwei Bestandteile, die sich im 1 entsprechend wiederfinden, die D und E, so zwei Themen, die da sich wiederfinden. Wir wollen uns als erstes eines von den beiden Themen angucken, nämlich die Textziffer D, wo es darum geht, was muss ich denn tun, wenn ich ein Inbound-Darlehen nach Deutschland rein habe. Ich glaube, das was mal als erstes, und bevor wir da in die Details gucken, feststellen kann, also wir gucken offensichtlich jetzt mit einer anderen Brille auf Sachverhalte wie auf Outbound-Sachverhalte. Also das ist schon mal so eine Erkenntnis, die da jetzt in den 1 eingebaut wurde. So, ich ja kein großer Freund davon. Es sollte eigentlich der Fremdvergleich in beiden Richtungen ja zum gleichen Ergebnis führen. So. Aber anscheinend ist jetzt das Maß ein anderes. Und das Maß hat, wenn dann jetzt spiele ich hier einmal weiter, das Maß hat quasi zwei Schritte, die wir da nehmen müssen in der Analyse. Vielleicht willst du uns die einmal erklären.
Vielleicht, wenn ich da ganz kurz, bevor Melanie uns da nochmal mit den technischen Details erhält, eingreifen darf. Grundsätzlich, ja, wir haben natürlich die Struktur von 1 Absatz 1 ASTG, die sagt, ja, werden die Einkünfte eines Steuerpflichtigen gemindert und so weiter und so weiter. Und dann gilt ja alles erst. Nun fängt der 3D wie Dora ja nun, ich sag mal, sehr apodiktisch an und sagt, es entspricht nicht dem Fremdvergleichsgrundsatz, wenn. Und dann kommt es. Das muss ich natürlich dann, ich sag mal, weil es so der Gesetzgeber ja formuliert hat, in beide Richtungen gelten lassen. Das gilt dann quasi für alle Fälle, für Inbound und für Outbound. Klar, die praktische Relevanz würde sich natürlich nur in dem einen Fall hauptsächlich erweisen, aber auch in dem anderen Fall, ja, ist man durch diese gesetzliche Vermutung natürlich, ich sag mal, mit einem gewissen Regelungsrahmen begrenzt, wo man einen expliziten Gegenbeweis führen müsste, also auch als Finanzverwaltung dann, dass es in dem Fall nicht so ist. Also das ist so eine leichte Änderung. Alles, was 1 Absatz 1 steht, gilt eigentlich immer nur, werden die Einkünfte gemindert. Aber hier hat er sich so ein bisschen sozusagen ja da rausgezogen, der Gesetzgeber technisch, indem er gesagt hat, ja, es entspricht grundsätzlich nicht dem Fremdvergleichsgrundsatz, wenn. Man könnte sich jetzt auch noch die weitere tiefe Frage stellen, ob das denn ein anderer Fremdvergleichsgrundsatz bei rein inländischen Fällen ist. Also klar ist hier im Außensteuergesetz geregelt, ne? Aber wenn das so allgemein gilt als Rechtsgrundsatz, warum gilt das denn dann für rein nationale Beziehungen nicht? Da könnte man sich noch viele spannende Fragen stellen, aber das ist wahrscheinlich ein eigener Podcast wert.
Ja, ich glaube, das ist, also ich meine, dass man an der Stelle direkt auch an das Thema Grundfreiheit kommt und inwieweit das in diesem Punkt dann über den Fremdvergleich dann zum Beispiel auch für die verdeckte Gewinnausschüttung, verdeckte Anlage hinausgeht, wo man ja gesagt hat, also ganz grundsätzlich, dass das der gleiche ist, das stellt man da sehr, sehr, sehr schnell fest. Und ich glaube auch, wir werden da in den nächsten 10 Jahren vielleicht auch irgendwann mal Urteile dazu sehen. Das ist, also, und das kann man abwarten. Also vielleicht nicht heute. Kommen wir wieder zu unseren 2 Schritten zurück.
Genau, also was besagt denn jetzt der Paragraph 1 Absatz 3d? Der besagt, dass Darlehen jetzt einer zweistufigen Analyse zu unterwerfen sind. Das heißt, in einem ersten Schritt muss man eine steuerliche Analyse zur Anerkennung der Zinsaufwendungen dem Grunde nach durchführen und in einem zweiten Schritt dann der Höhe nach mit dem Nachschub, dass es grundsätzlich der Zinssatz angemessen sein sollte, wenn dieser dem Grunde entspricht.
Du meinst, wenn der Zinssatz basierend auf dem Gruppenrating ermittelt wurde und dann mit all den anderen Finanzierungskonditionen, die dann so dranhängen, also Laufzeit, Besicherung, solche Themen. So, also wir gehen davon aus, dass für die Zinssatzermittlung das Gruppenrating zugrunde gelegt werden muss.
Genau, wobei jetzt im Gesetzestext ja nur vom Gruppenrating gesprochen wird. Aber natürlich müssten, um dem Fremdvergleichsgrundsatz zu entsprechen, auch die weiteren Darlehenkonditionen berücksichtigt werden, die du eben auch schon angesprochen hast, wie Laufzeit, Besicherung, Rückzahlungsoptionen, Währungen und dergleichen.
Sehr spannend, weil an der Stelle, also das widerspricht ja sehr, also das, was der Gesetzgeber hier macht, widerspricht ja sehr explizit dem, was in der Barrechtsprechung sich wiederfindet. Da gibt es sinngemäß einen Satz, der besagt, Darlehensbeziehungen, bei denen das Gruppenrating herangezogen wurde, sind nicht fremdvergleichskonform. Und dazu muss man ja sagen, also der BFH hat sich ja schon Gedanken gemacht, wie denn mit normalen Denkverhalten, wie denn ein fremder Dritter da zum fremdvergleichskonformen Preis kommen würde. Da hat der Gesetzgeber jetzt eine andere Meinung. Vielleicht mal an der Stelle ganz kurz, also das ist ja offensichtlich ein Doppelbesteuerungsrisiko, was jetzt hier manifestiert wird.
Auf der anderen Seite bewegen wir uns mit dem neuen Gesetzestext ja mehr in Richtung der OECD, die ja von Anfang an ausgeführt hat, dass der Konzernrückhalt zu berücksichtigen ist. In welcher Höhe der Konzernrückhalt zu berücksichtigen ist, das ist natürlich immer die große Frage. Da haben wir auch eine kleine Abweichung meines Erachtens vom Gesetzestext im Vergleich zu den Verwaltungsgrundsätzen 21 und 23, die nicht explizit ausführen, dass Standalone Rating dem Gruppenrating entsprechen sollte. Aber wenn wir da jetzt nochmal einen Schritt zurückgehen, also wir haben Urteile, wir haben den Gesetzestext, wir haben die Verwaltungsgrundsätze, Verrechnungspreise und dann haben wir ja noch, was die Ratingagenturen sagen. Ja, und das ist immer für uns Ökonomen ja ganz interessant. Was sagt denn die Finanztheorie? Naja, und die sagt, dass wenn eine Tochtergesellschaft strategisch wichtig für einen Konzern ist, dass diese dann in der Regel zumindest kurzfristig dem Gruppenrating entsprechen könnte. Sodass auch hier dann immer die spannende Frage ist, wie strategisch wichtig ist denn eine Tochtergesellschaft? In der Regel, zumindest im kurzfristigen Bereich, kann man vermutlich argumentieren, dass ein Großteil der Tochtergesellschaften strategisch wichtig sind. So, jetzt werden Darlehen ja nicht immer nur kurzfristig, sondern gerne auch mittel- und langfristig vergeben, sodass vermutlich in einigen Fällen die Anwendung des Gruppenratings eine starke Vereinfachung darstellt. Aber warum finden wir das denn jetzt im Gesetzestext? Naja, das Gruppenrating ist halt das beste Rating, was man einer Tochtergesellschaft zuordnen kann. Und bei Abstellen auf das Gruppenrating wendet man dann den niedrigsten Zinssatz an, den man für dieses Tochterunternehmen anhand der Finanztheorie anwenden könnte. Also insofern Ziel und Zweck ist, die Zinsaufwendungen für den deutschen Darlehensnehmer zu minimieren.
Und nach wieder historisch, ich glaube, wir hatten ja auch schon mal eine Folge dazu, ich sag mal, vom Rückhalt im Konzern, den es gab, der dann getötet wurde durch den BFH und der dann sozusagen leicht wiederbelebt als untoter Rückhalt im Konzern durch die Gegend wanderte, indem der BFH salomonisch gesagt hat, naja, wenn fremde Dritte sowas wie einen Rückhalt im Konzern bemessen würden, dann darfst du das auch für steuerliche Zwecke. Und dann ist ja sozusagen dann unsere Beobachtung, was machen fremde Dritte, ne, was Melanie gerade zitiert hat, Ratingagenturen, je wichtiger ich für die gesamte Gruppe bin, desto höher ist mein Rating verkürzt, ja, oder desto eher näher ich mich dem Gruppenrating an. Zu der jetzt, ich sag's mal, im ersten Schritt Vereinfachungsregel, die der Gesetzgeber getroffen hat. Nee, Ende der Geschichte, alle haben das Gruppenrating, die eben natürlich auch dazu führt, die ist einfach anzuwenden, na, dann braucht man sich gar keine Gedanken mehr machen. Bin ich jetzt nun strategisch wichtig oder nur Core oder unwichtig oder sonst was, was da mit viel Liebesmühe bei den Ratingagenturen herausgearbeitet wurde, sondern ein Rating, ein Zins für alle. Ende der Geschichte. Aber natürlich ist das eine Dauer für unsere Inbound-Fälle auch der Zins, der wahrscheinlich am niedrigsten ist von allen. Ja, also sozusagen Vereinfachung, aber auch im Sinne von einem fiskalischen Interesse, der dazu führt, dass die Darlehensaufwendungen im Inland möglichst gering sind. Führt das gegebenenfalls Doppelbesteuerung, das war ja die Ausgangsfrage, kann schon sein.
Die spannende Frage ist ja dann in der Umsetzung auch für vielleicht nicht ganz geradlinige Fälle. Lass mich das mal so formulieren. Also man denkt natürlich schnell an so die klassische Unternehmensgruppe mit ihrem Treasury-Bereich und was die da so hat. Es gibt ja auch konzerninterne Finanzierungen, die sich nicht in so einem Umfeld direkt bewegen. Also wenn man jetzt an Investmentstrukturen und Fonds denkt und dann die Finanzierung von Vehikeln, die da vielleicht auch nur beschränkt steuerpflichtig in Deutschland sind, so, da ergeben sich ja nochmal viele, viele andere Fragen. Wir sehen in den Betriebsprüfungen, dass da schon sehr genau jetzt auch hingeschaut wird und zwar auf beide Stufen dieser Analyse, die du angesprochen hast, Melanie. Und ich glaube, auf der zweiten Stufe wird da eben auch diese Definition der Gruppe überhaupt, was bedeutet das denn, was denn das Gruppenrating, das wird da schon eine entscheidende Frage sein. Und dann auch, wie kann man daraus denn vielleicht auch für so ein Vehikel ein Rating ableiten und auch begründen? So, das wird was sein. Diese Vereinfachung, die da in anderen Situationen da ist, für diese Strukturen, da glaube ich aus meiner Sicht nicht da sein wird, sondern da werden viele Gedanken noch einfließen müssen, wie man denn da in die Umsetzung gehen kann.
Genau, also ich glaube, der Hintergedanke ist wahrscheinlich wirklich, keine Ahnung, Industrieunternehmen oder sonst irgendetwas, die hier eine Gesellschaft haben und woanders aus finanziert werden. Die Frage, was in bestimmten Sektoren dann eigentlich passiert, ich sage jetzt mal Banken, Versicherungen, Finanzdienstleistungen, reine Immobilienunternehmen oder sonst irgendwas, das ist meiner Meinung nach noch nicht ganz herauslesbar aus diesem Teil. Vielleicht noch zwei Anmerkungen dazu. Also wir sprechen ja immer hier von der multinationalen Unternehmensgruppe. Also der Gesetzgeber tut das, ne? Und wir das Rating dafür. Die ist natürlich in 1-ASDG gar nicht definiert. Ja, also die fällt da auf einmal so auf uns drauf. Die ist also im 1-ASDG neu. Die Gesetzesbegründung sagt, naja, da muss man halt hinten in dem Paragraph 90 Absatz 3 AO gucken. Da ist der ja für das Masterfile schon mal definiert worden. Ja, und daraus ergibt sich im Prinzip, ich habe zwei Unternehmen, die nach 1-ASDG, da kommen wir wieder zurück, Absatz 2 verbunden sind, ja, und die bilden dann halt die Gruppe oder wenn sie Betriebsstätten haben. Das vielleicht nochmal als kleiner Moment, also was ist eigentlich die multinationale Unternehmensgruppe? So ganz einfach kommen wir da gar nicht hin und auch das Rating. Ist das immer das Rating der Muttergesellschaft? Also hat die Gruppe an sich ein Rating gemacht? Da kommen wir, glaube ich, ein paar Fragen, sozusagen rein praktischer Art, die wir uns dann noch stellen müssen. Ich würde aber ganz gerne nochmal auf den ersten Teil zurückkommen, nämlich jetzt die Frage, ich muss ja noch glaubhaft machen, ja, dass das überhaupt ein vernünftiges Darlehen ist, vernünftig im Sinne von fremdüblich, ja, und steuerlich vernünftig, indem ich glaubhaft machen kann, ja, ich muss es also nicht beweisen, ich muss es zum Glück nur glaubhaft machen, dass ich den Kapitaldienst für die gesamte Laufzeit bedienen kann und die Finanzierung auch wirtschaftlich für meinen Unternehmenszweck verwende. Was heißt das jetzt eigentlich genau? Das ist ja sozusagen die Grundfrage, die wir in verschiedensten Formen auch schon seit quasi Jahrzehnten immer treffen. Ist das jetzt eigentlich Fremdkapital, was du mir da gegeben hast? Oder ist das nicht sowas Ähnliches wie Eigenkapital, was du nur als Schlawiner in ein Fremdkapitalkleid gepackt hast? Das ist, glaube ich, jetzt sozusagen ja die Frage, die wir am Anfang stellen müssen. Und wie hart ist das eigentlich, was der Gesetzgeber da reingeschrieben hat? Also was kann ich da glaubhaft machen?
Also ich denke, das sind die großen Fragen und das geht natürlich aus dem Gesetzestext dicht hervor. Das heißt aber, was brauche ich denn zukünftig? Ich brauche Cashpool, ich brauche Cashflow-Prognosen, die nachweisen, dass ich zum Zeitpunkt, als ich das Darlehen erhalten habe, die Zinsen zurückzahlen kann und auch das Darlehen am Ende des Darlehenszeitraums zurückzahlen kann. Natürlich stellt sich dann ökonomisch gleich die Frage, naja, fremde Dritte, die refinanzieren ja auch. Was passiert denn dann, wenn ich am Ende des Zeitraums eine Refinanzierung mache? Naja, aber klar, also die Bedingungen, die können sich halt nun auch mal ändern über die Jahre hinweg. Aber ich denke, solange man zum Zeitpunkt der Darlehensvergabe nachweisen kann, dass ich Unterlagen habe, die aufzeigen, dass es angedacht war, dass ich die Zinsen zahlen kann und das Darlehen zurückzahlen kann, dass das schon mal eine gute Grundlage darstellt.
Hier geben sich dann ja auch wieder sehr, sehr viele Detailfragen. Da kann man dann direkt abtauchen. So, also was bedeutet es denn, dass ich den Zinsaufwand quasi von Anfang an tragen können muss? Bedeutet es, dass ich keine Zinsenstunden mehr darf, dass das also nicht mehr erlaubt ist, dass ich das vereinbare, ganz grundsätzlich? Wird hier in die Finanzierungsfreiheit reingegriffen oder nicht? Würde das erstmal nicht so sehen. Ich würde weiterhin davon ausgehen, dass ich auch, wie fremde Dritte das tun, Finanzierungsbeziehungen abschließen kann, die eben solche Klauseln auch beinhalten und die entsprechend auch dann durch diese Klauseln höher verzinst sind, so weil das aus meiner Sicht aus dem Gesetz so nicht hervorgeht. Aber es muss halt für den wirtschaftlichen Zweck angemessen sein. Und das ist natürlich ein sehr, sehr, also selbst für Verrechnungspreisverhältnisse ein sehr, sehr graues Feld, was wir da gerade haben. Also da wird man wahrscheinlich an vielen Stellen gute Gründe finden, sowohl als auch, um die Argumentation zu stützen. Und ich meine, wir kennen das aus anderen Ländern, dass wir feste Regeln haben, wie viel Eigenkapital denn zum Beispiel beigebracht werden muss in manchen Strukturen und ab welcher Eigenkapitalquote dann näher hingeguckt wird, also wenn das halt geringer wird, dass das dann zum Beispiel in den Niederlanden ja dann mehr hinterfragt wird, wenn man unter eine gewisse Eigenkapitalquote sinkt. Das richtig festgestellt finden wir alles hier noch nicht. Die Hoffnung ist ja da, dass hier von der Finanzbehörde entsprechend aus dem BMF eventuell dazu noch nähere Details kommen, um uns dann auch die Arbeit allen zu erleichtern und die Risiken zu minimieren.
Also nochmal zurückkommen jetzt auf die Konditionen und die Zinstilgungsoptionen. Also ich glaube, da gibt es halt wirklich ganz viele verschiedene Möglichkeiten, die auch zwischen fremden Dritten bestehen. Also nicht nur die Stundung, sondern auch, dass ich die Zinsen erst am Ende, wenn ich das Darlehen zurückzahle mit Tilger, also sogenannte Bullet Loans, das gibt es zwischen fremden Dritten. Deswegen rein ökonomisch sollten diese Konstrukte dann halt auch konzernintern gelten. Aber ich würde gerne noch mal einen Schritt zurück machen. Also wenn wir uns überlegen, warum haben wir denn jetzt diese Ausführungen in dem 1 Absatz 3d? Und ursprünglich geht das ja zurück auf die Vermeidung von Missbrauchsfällen. Ja? Also was man halt zukünftig nicht mehr tun sollte, ist ein Darlehen für ein Jahr aufzusetzen und es 5-mal hintereinander um ein Jahr zu verlängern. Passiert das 1-2-mal, dann ist das vielleicht Finanzierung wie auch zwischen fremden Dritten. Bei 5-6-mal wird es dann vielleicht irgendwann schwierig, das nachzuweisen. Und im Umkehrfall kein Darlehen für 10 Jahre vergeben, wenn man es vielleicht nur für 3 Jahre braucht. Und ich denke, da gab es in der Vergangenheit schon den ein oder anderen Fall, wo Darlehen als Instrument genutzt wurden, um Zinsaufwendungen zu generieren und um das zu versteuernde Einkommen entsprechend zu minimieren. Und aus diesen Gründen sehen wir jetzt halt das Abstellen auf die wirtschaftliche Notwendigkeit und die Verwendung für den Unternehmenszweck.
Und damit kann man sagen, es ist, glaube ich, aus unserer aller Perspektive der Moment gekommen, so man das denn noch nicht getan hat, sich jetzt seine Finanzierungsbeziehungen und vor allem die Darlehen auch mal erneut anzugucken und für sich eine Meinung zu bilden und dann in die entsprechenden Schritte einzuleiten. Das war es dann für heute mit Transfer Pricing auf den Punkt. Ich bedanke mich vor allem bei unserer Gästin heute, Melanie Apfel-Schneider. Und dies war ein WTS Tax on Air Podcast. Die nächste Folge unserer Podcast-Reihe veröffentlichen wir wie immer an einem TP Tuesday. Bis dahin alles Gute und falls Sie Fragen oder Anregungen für uns haben, erreichen Sie uns unter der E-Mail-Adresse podcast@wts.de.